Die Hormone sind schuld. Und zwar an fast allem, was unsere Gesundheit aus dem Gleichgewicht bringt. Denn Hormone sind so ziemlich an jedem Stoffwechselvorgang in unserem Körper beteiligt. Werden sie in ihrer natürlichen Funktionsweise gestört, durch zum Beispiel dauerhaften Stress, Medikamenteneinnahme oder Umweltgifte, entwickeln sich Krankheiten mannigfaltiger Ausprägung. Hans-Peter Reinhardt hat diesen von der Schulmedizin oft stiefmütterlich behandelten Zusammenhang erkannt und unseren Hormonen ein ganzes Buch gewidmet. Herr Reinhardt, ich freue mich, Sie heute hier zu Gast zu haben.
Ja, ich habe mich zu bedanken, Frau Lampe. Schön, dass ich hier bin.
Ja, sehr gerne. Ich werde Sie zunächst einmal kurz vorstellen. Sie sind ehemaliger, sehr erfolgreicher Profisportler im Tanzbereich. Als solcher erreichten Sie 5-mal den Titel Deutscher Meister und 3-mal den Titel Vize-Weltmeister. Nach Ihrer Tätigkeit als Sportler und Tanzschulinhaber widmeten Sie sich nun seit Jahren ausschließlich oder vor allem der Naturheilkunde und ihren Heilungsmöglichkeiten. Sie sind Heilpraktiker mit eigener Praxis in Bad Kreuznach.
Genau.
Und als Auslöser Ihrer intensiven Auseinandersetzung mit der Naturheilkunde kann Ihre eigene hormonelle Erkrankung verstanden werden. So wurden Sie über Jahre Spezialist für die sogenannte bioidentische Hormontherapie. Sie sind ausgebildet in integrativer biologischer Krebsmedizin in Kooperation mit der Gesellschaft für Onkologie und der Europäischen Gesellschaft für angewandte Immunologie. Sie sind zudem Mitglied der Gesellschaft für biologische Krebsabwehr in Heidelberg. Mittlerweile sind Sie auch erfolgreicher Buchautor. Sie haben 4 Gesundheitsratgeber schon geschrieben, in denen Sie über vielversprechende naturheilkundliche Behandlungsmöglichkeiten aufklären. Klassischen schulmedizinischen Diagnosen gehen Sie gerne ursächlich auf den Grund und mögen es nicht so sehr, nur die Symptome behandelt zu wissen. In Ihrem aktuellen Buch »Die Hormone sind schuld« widmen Sie der komplexen Wirkweise unserer Hormone entsprechend ein ganzes Buch und räumen mit veralteten Dogmen und medizinischen Irrtümern auf. Herr Reinhardt, ich beginne immer gerne ganz von vorn. Würden Sie uns einmal mitnehmen in Ihr Leben vor der Diagnosestellung? Wie war das? Wie haben Sie gelebt? Wie erging es Ihnen? Und was passierte dann, was zum Wandel geführt hat?
Ja, das ist spannend. Ich habe mich schon als Kind für Naturheilkunde interessiert, tatsächlich. Und das hat sich aber auf dem Weg des Lebens einfach verloren. Wir haben ja alle zu funktionieren. Wir haben unseren Rhythmus. Viele würden sagen, wir haben unser Hamsterrad. Mhm. Ne? Und so bin ich auch, ich nenne es mal auch das Hamsterrad, mit eigener Tanzschule bekommen. Das ist ein 7-Tage-Job. Man hat ja auch sonntags geöffnet. Und dazu kam natürlich noch dann der Tanzsport. Und dann ist man auch rund um die Uhr unterwegs. Das habe ich einige Jahre mitgemacht. Und irgendwann habe ich erkannt, mit einem tränenden Auge, das ist nicht das, was ich für mein Leben möchte. Das ist nicht meine Welt. Es ist ja auch ein Showbiz, es ist eine Glamour-Welt. Mhm. Drücken wir es aus, wie es ist. Und es ist schön, Menschen mit Tanzen Freude zu bringen, sie zu bespaßen, nennen wir es einfach mal. Aber mir hat die Erfüllung für mich persönlich gefehlt. Und da bin ich wieder auf den Boden der Tatsachen für mich zurückgekommen. Denn jeder Mensch hat ein Wesen, hat eine Natur. Und meine Natur habe ich dann erkannt. Mich wieder zur Natur, Heilkunde zu bewegen und mich dort ausbilden zu lassen. Und ich habe ein ganz schweres Burnout gehabt. Und das war für mich der Anstoß zu sagen, jetzt liest du einfach mal darüber, was es da für Möglichkeiten gibt. Mhm. Außer Medikamente einzunehmen. Und ich habe gemerkt, es gibt ja wirklich kaum was Deutschsprachiges, das die Dinge wirklich mal zusammenbringt, verschachtelt und die Zusammenhänge erklärt. Es gibt ein Buch über die Schilddrüse oder Schilddrüsenunterfunktion. Es gibt ein Buch über Depression. Es gibt ein Buch über weibliche Erkrankungen der Geschlechtsorgane. Dass die drei aber Zusammenhänge haben und mal an einem Buch vereint werden sollen, das habe ich nicht gefunden. Mhm. Und da war für mich neben der Behandlung von meinem eigenen Burnout für mich auch wichtig zu sagen, das ist jetzt mein Kanal. Jetzt schreibe ich mir das von der Seele.
Okay,
und bringt es auf Papier.
Gab es, also Burnout sagen Sie, aber dieses Burnout ging einher auch mit einer klassischen schulmedizinischen Diagnose im Bereich Stoffwechselerkrankung, oder?
Ja, aber nicht die Behandlung.
Ja, okay.
Die habe ich nicht gemacht.
Okay, ja. Können Sie, mögen Sie uns sagen, was das für eine Erkrankung war und was Ihnen die Schulmediziner dazu gesagt haben, was die Ihnen für Möglichkeiten geboten haben?
Klassische Leitlinientherapie bei Depressionen und Burnout ist natürlich ganz klar Medikamente, Antidepressiva. Mhm. Und das wollte ich nicht nehmen.
Okay, gut. Und aber Depressionen, mal kurz nachgefragt, gilt als Stoffwechselerkrankung?
Nein, es ist keine Stoffwechselerkrankung. Nee. Ja. Es ist eine hormonelle Erkrankung. Mhm. Genau, aber okay. Die Hormone greifen ja in den Stoffwechsel ein. Man könnte erweitert es auch als Stoffwechsel bezeichnen.
Mhm. Okay.
Ja, Hormone sind ja chemische Substanzen, theoretisch, die unsere Funktionen im Körper steuern. Und zwar wirklich, es gibt Gehirnbotenstoffe, ob das jetzt das männliche oder weibliche Geschlechtssystem ist, ob das jetzt zum Beispiel das Thema Diabetes ist. Das ist ja, wir nennen es Zuckererkrankung. Eigentlich müsste man es Insulinerkrankung nennen, weil Insulin steuert das Ganze. Mit Adrenalin zusammen. Die Zuckerausschüttung und die Verlagerung wieder in die Zellen. Depressionen, Burnout, Zyklusprobleme. Ja. Alles wird dann von Hormonen gesteuert, inklusive der Schwangerschaft einer Frau.
Ja, kommen wir nochmal zurück. Sie hatten dann diese Diagnose, Burnout, Depression, aber keine wirkliche andere Bezeichnung, dass Sie eine hormonelle Störung oder Nebennierenrindeninsuffizienz oder sowas.
Sowas hört man nicht gerne in der Endokrinologie. Da gibt es zwar sogenannte ICD-10-Ziffern, also es gibt einen internationalen Katalog, in dem das alles aufgeschlüsselt ist. Und man findet auch über die Nebenniere und so Geschichten relativ wenig. Dabei sind sie ja der Hauptproduzent unserer Stresshormone.
Genau, deswegen komme ich auch die ganze Zeit auf diese Stoffwechselerkrankung oder hormonelle Störung, Nebenniereninsuffizienz, weil ich in Ihrem Buch lernen konnte, dass die Nebenniere offensichtlich eine sehr große Rolle spielt. Okay, Sie haben dieses Burnout, gehen zum Arzt, der sagt, naja, ich kann Ihnen Antidepressiva verschreiben. Sie sagen, nein, das ist nicht mein Weg, sondern was war dann Ihr Weg?
Ja, also mein Ziel auch heute in der Praxis, was ich für mich erkannt ist, ist, den Patienten immer zu einem mündigen Patienten zu verhelfen. Denn nur wenn wir wissen, was in uns in groben Zügen, sag ich mal, passiert, dann wissen wir auch, was wir zu tun haben. Wir müssen die Ursachen und die Vorgänge kennen, um die Lösungen zu erarbeiten. Nehmen wir ein Beispiel. Gehirnbotenstoffe, Depression. Wir haben das Serotonin. Das kennen wir alle, das ist unser Stimmungshormon, was uns glücklich hält.
Das Glückshormon, ne?
Genau.
Mhm.
Wir haben das Dopamin. Das Dopamin ist das Hormon, man nennt es auch das Belohnungshormon, das wir aber brauchen, um Leistung zu bringen, um über den Tag zu kommen. Mhm. Und wir haben das Adrenalin. Das ist das, was uns praktisch Adrenalin-Junkie, den Begriff kennen wir alle. Mhm. Das ist das Stresshormon für sofortige Stressreaktionen, was aber in der heutigen Zeit, in der Welt, in der wir leben, massiv und zu viel ausgeschüttet wird. Mhm. Wir haben diese drei Botenstoffe.
Ja.
Und was man jetzt in der klassischen Schulmedizin macht, mit diesen Antidepressivas oder diesen Serotonin-Wiederaufnahmehemmer,
langes
Wort.
Das hat man auch schon öfter gehört, ja.
Genau, bedeutet, ich habe zwei Synapsen, die liegen gegenüber.
Mhm.
Und diesen gibt es einen Synapsenspalt.
Mhm.
So, und was dieses Medikament verhindert, ist das bisschen an Serotonin, was noch da ist, zurückzuhalten, dass es wieder aufgenommen wird. Deswegen Wiederaufnahmehemmer.
Mhm.
Jetzt wäre es doch zum Beispiel interessant zu überlegen, statt dass man das bisschen, das vorhanden ist, versucht zu strecken und zurückzuhalten, hinzugehen und ein neues hinzuzufügen.
Ja.
Zum Beispiel gibt es eine Aminosäure, die heißt Tryptophan.
Okay.
Und dieses Tryptophan ist eine essentielle Aminosäure. Essentiell, man kann sich das als Eselsbrücke merken, heißt, sie müssen es essen, um in den Körper zu bekommen. Er kann es nicht selbst bilden.
Okay.
Also die Ernährung spielt tatsächlich auch eine Rolle.
Das sagt man nicht, in Schokolade ist es drin?
Und Brokkoli.
Mhm.
Man kann auch Brokkoli essen.
Ja.
Aber Schokolade ist auch gut.
Okay.
Genau. Zum Beispiel wissen wir auch heute, dass wenn ich zu proteinreich mich ernähre, die Tryptophanaufnahme reduziert wird. Also es gibt tatsächlich Zusammenhänge. So, und Tryptophan ist die Vorstufe vom Serotonin. Da würde es doch Sinn machen, den Körper dahingehend zu unterstützen, ihm Hilfe zur Selbsthilfe zu geben.
Ja.
Ich gebe ihm jetzt ein Tryptophan. Die richtige Vorstufe heißt 5-HTP, also 5-Hydroxytryptophan. Und dann kann der Körper selbst ausreichend Serotonin bilden. Erstmal diesen Weg probieren. Es hat keine Nebenwirkungen und es kann nichts dabei schiefgehen.
Okay, kann man das nur über die Nahrung aufnehmen oder auch per, weiß nicht, gibt es Medikamente oder Infusionen, die wirklich, also nur diese Aminosäure quasi, dass man die zugeführt bekommt, über eine Infusion zum Beispiel?
Zwei Möglichkeiten, genau. Ja. Also oral halt über Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Ja, da gibt es Tryptophan oder dieses 5-HTP überall käuflich erhältlich.
Okay.
Bei akuten Fällen mache ich natürlich eins mit Patienten, die bekommen natürlich auch dann Infusion.
Mhm.
Und da ist unter anderem auch Tryptophan drin.
Okay, und können parallel Brokkoli und Schokolade essen.
Genau, da kommt noch ein bisschen Vitamin C rein, die B-Vitamine brauchen wir, weil die ja unsere Gehirnstoffwechsel unterstützen, die sind wichtig. Und so kann man das machen. Und dann gibt es zum Beispiel für das Dopamin, das heißt, wenn jetzt jemand Depressionen oder Burnout hat, wenn der morgens aufsteht und arbeitet bis 12, ist der durch.
Mhm.
Und dann hat er eigentlich so das Gefühl, jetzt müsste ich nach Hause gehen.
Mhm.
Das reicht mir für heute. Ja, genau. Er ist ausgepowert. Also relativ früh und schnell.
Ja.
Und interessanterweise gibt es auch eine Aminosäure, die dem Dopamin zugrunde liegt. Und das ist das Tyrosin.
Mhm.
Speziell das L-Tyrosin. Und das gibt es auch zu kaufen. Also es ist ja mal interessant, bei leichten Depressionen oder Burnout zumindest erstmal mit diesen einfachen Mitteln zu arbeiten, um dann Patienten zu unterstützen. Und das kommt auch alles in so eine Infusion mit rein. Also auch das Tyrosin, das Tryptophan und verschiedene andere Stoffe. So hat der Patient relativ schnell erstmal wieder Power und Kraft.
Okay.
Weil wir wissen ja, auch ich bin kein Heiler. Meine Aufgabe ist es nur beratend, dem Patienten zur Seite zu stehen, um auch ihm Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Heilen kann er ja nur selbst.
Mhm.
Ein Chirurg kann ihnen den Bruch, den sie haben im Arm, wunderbar richten. Er kann den Knochen wieder reinsetzen. Aber verheilen muss es beim Patienten selbst.
Mhm. Die Voraussetzung quasi schaffen, dass Bedingungen da sind, wo man diesen Heilungsprozess für sich in Gang setzen kann.
Genau.
Ja, ein weiteres Kapitel in Ihrem Buch widmen Sie auch dem Cholesterin. Cholesterin ist ja eigentlich sehr verschrien. Man sollte immer auf seinen Cholesterinspiegel achten, dass der bloß nicht zu hoch ist.
Mhm.
Wie sieht's denn aus? Was halten Sie von diesem Cholesterin?
Ich habe gerade wieder einen spannenden Artikel gelesen über einen Professor in Amerika, einen Arzt, der ganz schwer Demenz hatte. Mhm. Da musste sogar Alzheimer hatte der, sorry, da musste sogar ein Schild tragen auf dem Klassentreffen alter Ärzte auf dem Stand, ich habe Alzheimer, weil er sich so oft immer wiederholt und die gleichen Fragen stellt und alles wieder vergisst. Dann hatte ihm seine Frau einfach anschließend mal den Cholesterinsenker weggenommen, das Medikament.
Wird häufig verschrieben, ne, heutzutage?
Nach ungefähr 2 Jahren hatte der morgens wieder 3 Zeitungen gelesen und war topfit und die Alzheimer war weg.
Also, das ist krass.
Das dazu. Mhm. Es gibt tatsächlich nicht eine einzige wissenschaftlich belegte Studie, die einen Zusammenhang zwischen Cholesterin und Gefäßerkrankungen ziehen kann.
Das ist ja erstaunlich, wie sich dieser Mythos dann etablieren konnte und ja auch in der Ärzteschaft scheinbar weit verbreitet ist, denn die Ärzte sagen ja, achten Sie auf Ihren Cholesterinspiegel und wenn der ein bisschen zu hoch ist, werden dann diese Senker, Cholesterinsenker
herstellen. Also es gibt mittlerweile auch, muss ich sagen, Gott sei Dank sehr, sehr viele Ärzte, die das Gegenteilige sagen, die das auch erkannt haben für sich. So gibt es zum Beispiel auch im YouTube ein wunderbares Video aus den normalen Medien von Professor Münzel der Uni Mainz, der sich dazu äußert und sagt, die Nebenwirkungsrate, sagt er selbst, wird mit 5% angegeben. Er sagt, jeder dritte Patient mindestens hat massive Nebenwirkungen inklusive Gedächtnisverlust. Und die Zahlen von der Pharmaindustrie wären niemals korrekt.
Okay.
Also man gibt es auch von Seiten der Ärzteschaft ganz offen zu. Man spricht auch mittlerweile darüber. Aber natürlich gibt es immer noch jede Menge. Ich meine, es ist ein Markt, ich glaube, von 26 oder 27 Milliarden Euro allein in Deutschland. Nur an Cholesterinsenkern.
Okay.
Das Interesse daran ist natürlich ganz, ganz groß, dass diese Mittel weiter verschrieben werden.
Okay. Können Sie uns vielleicht ein bisschen aufklären, was macht denn Cholesterin in unserem Körper? Also was hat das so für Eigenschaften?
Also Cholesterin ist ein ganz wichtiger Baustoff. Ich glaube, 10% unseres Gehirns besteht aus reinstem Cholesterin. 30% unserer Nebenniere besteht aus reinstem Cholesterin. Ein großer Teil unseres Herzens besteht aus reinstem Cholesterin. Und das ist der Punkt, warum die Gedächtnisleistung nachlässt mit Cholesterinsenkern, weil ja unser Gehirn auch aus Cholesterin besteht. Jeder Nerv, der im Körper läuft und auch im Gehirn, ist ummantelt von einer Schutzhülle, wie so ein Stromkabel, das so ein Gummi drumherum hat. Und das ist das Cholesterin. Er wird natürlich im Körper auch verwendet, um Reparationsvorgänge zu starten, zum Flicken von kleinen Löchern irgendwo. Ne? So. Und dann können sich natürlich an diesen ganz gewissen Stellen Plaques anhaften.
Die spielen bei Alzheimer eine Rolle, ne? Diese Plaques, oder?
Arterienverkalkung zum Beispiel. Aber das ist dann nicht der Cholesterin als Ursache, sondern meistens sind es sowas wie Kalziumablagerungen oder Ähnliches. Ne? Und da kommen wir dann wieder zum Vitamin D und vielen anderen Stoffen. Also Sie sehen es ja auch, dass der Cholesterinwert in den letzten 10 Jahren ständig angepasst wurde, und zwar nach unten. Denn damit schafft man ein neues Klientel. Ja. Es gibt vielleicht einen kleinen Hinweis im Cholesterin, wo man sagen kann, darauf sollte man achten. Und das ist das Verhältnis vom sogenannten HDL zu diesem LDL-Cholesterin.
Was ist denn da jetzt was?
Ja, man behauptet immer, es gibt ein gutes und es gibt ein schlechtes.
Ist das nicht so?
Ich weiß nicht ganz. Ja, ich möchte es mal so beantworten. Das eine Cholesterin ist das, was zur Zelle führt. Und das andere wird gemessen, ist das, was wieder zurückkommt. Und dieses Verhältnis wird gemessen. Jetzt muss man sich fragen, wenn dieses Verhältnis nach schulmedizinischen Aspekten gestört ist, ist das wirklich so? Oder ist es vielleicht sogar ein bewusster Steuermechanismus unseres Körpers, uns das Leben zu retten? Nehmen wir an, eine Körperzelle ist gefährdet in ihrem eigenen Stoffwechsel. Eine Körperzelle wird angegriffen, es spielen Giftstoffe eine Rolle, die Ernährung, die Mangelbewegung, alles Mögliche. Die Zelle möchte sich nach außen hin schützen und jede Körperzelle ist ummantelt von Cholesterin. Wenn eine Zelle sich schützen will vor Angriffen, dann verdickt sie einfach ihre Hülle. Sie verbraucht dadurch mehr Cholesterin, dadurch geht mehr Cholesterin zur Zelle und weniger kommt zurück, weil sie verbaut es.
Okay.
Sie benutzt es aber als Schutzmechanismus. Und wenn ich ihm jetzt mit einem Cholesterinsenker diesen Schutzmechanismus wieder nehme, hat die Zelle keinen Schutz mehr in dem Moment. Natürlich sagt mir dieses Missverhältnis, da stimmt was nicht. Warum verbaut denn die Zelle mehr? Aber diesen Mechanismus dem Körper jetzt zu nehmen, weiß ich nicht, ob das die beste Lösung ist.
Klingt überhaupt nicht danach nach bester Lösung.
Ich denke ähnlich.
Ein weiterer Aspekt, die Hormonersatztherapie bei Frauen wird ja besonders auch in Wechseljahren angeraten. Sie zitieren einmal einen Medizinerkongress 2006, wo Forscher des renommierten Krebszentrums MD Anderson Cancer Center in Houston ein Ergebnis einer Studie der Women's Health Initiative vorgestellt haben, mit einem sehr überraschenden Ergebnis in Bezug auf diese Hormonersatztherapien, die zahlreich dort den Frauen verabreicht worden ist. Können Sie mal erzählen, was da gelaufen ist?
Das MD Anderson Cancer Center in Texas gehört zu den renommiertesten Krebsforschungszentren der Welt. Das muss man dazu sagen. Und diese Women's Health Initiative war die größte Studie, die jemals gemacht wurde. Ich kann die Zahl nicht ganz genau nennen, aber es waren, glaube ich, 300.000 oder 400.000 Frauen, wenn nicht noch mehr, die getestet wurden. Okay. Man hat eigentlich diese Studie mit staatlicher Förderung gemacht, um nachweisen zu wollen, dass die Hormonersatztherapie doch gar nicht so schlimm ist. Das Dumme ist nur, dass auf dem Ärztekongress der Onkologen rauskam, dass sie massiv Krebs fördert. Wir müssen uns wirklich sagen, jeder Eingriff mit chemischen Substanzen in den Körper, gerade Hormone, die der Steuermechanismus für sämtliche Vorgänge im Körper sind. Und gerade mit Baustoffen oder Formeln in diesen Medikamenten, die nicht den körpereigenen Stoffen entsprechen, sie sind anders, greift ein und hat Nebenwirkungen. Und die können massiv sein.
Okay, also diese Hormonersatztherapie, das sind künstliche Hormone, die den Frauen gegeben werden.
Aus Pferdeurin hergestellt.
Das habe ich, Pferdeurin, trächtiger Stuten wird genutzt, um daraus dann diese Hormone zu bilden.
Für Pferde mag das vielleicht gut sein.
Ja, also für Frauen offensichtlich nicht.
Nee.
Aber was sind denn das eigentlich für Hormone, die Frauen dann verschrieben werden in der Regel?
Also wir haben ja zwei Steuerhormone, gerade bei der Frau, die enorm ausgeprägt sind. Männer haben die übrigens auch, nur in kleinerer Dosierung.
Okay.
Frauen haben auch Testosteron, nur weniger. Wir haben das Östrogen, das kennt jeder, das Östradiol, das Östrogen. Das ist das, was auch den Eisprung verursacht. Und wir haben das Progesteron. Viele kennen es auch unter dem Begriff Gelbkörperhormon. Das ist für den Schwangerschaftserhalt wichtig. Und ich sage, dass Progesteron das größte Krebsschutzhormon der Welt ist.
Sofern es bioidentisch ist. Okay.
Vielleicht eine ganz kurze Geschichte dazu, wenn wir uns mal den weiblichen Zyklus betrachten. Ja. Das Wort Menstruation kommt ursprünglich aus dem Wort Mond, weil der Zyklus einer Frau genau der Mondphase von 28 Tagen entspricht. Und wenn wir in die Zeit schauen, in der die Menschen künstlich in den Hormonhaushalt der Frauen eingegriffen haben, hatten tatsächlich die meisten Frauen zum gleichen Zeitpunkt ihren Zyklus den Mondphasen angepasst. Die Natur hat schon vieles perfekt eingerichtet für uns. Mhm. Und wir greifen dort halt künstlich ein. Vom 1. bis zum 14. Tag baut sich das Östrogen auf, sorgt für den Eisprung. Und jetzt wird es interessant. Das Östrogen ist dafür da, die Gebärmutterschleimhaut zu verdicken, weil dann kann sich das Ei einnisten, wenn es befruchtet wird. Mhm. Wenn es aber nicht passiert, dann muss nach dem Eisprung, die nächsten 14 Tage, ist das Progesteron dann da, das wird dann höher. Das baut nämlich dann die Gebärmutterschleimhaut wieder ab. Mhm. Dann haben wir mal schon Auf- und einen Abbau.
Mhm. Das ist doch sehr
interessant. Stellen Sie sich mal vor, Frau Lampe, dass Sie einen Östrogenüberschuss haben,
okay,
aber auf der anderen Seite dann schlussfolgernd einen Progesteronmangel. Es baut sich dauerhaft Gebärmutterschleimhaut auf, aber nicht wirklich ab.
Was passiert dann?
Gebärmutterhalskrebs. Tumor. Hormonell verursachte Krebsarten sind zum Beispiel Prostatakrebs bei Männern, Eierstockkrebs, Gebärmutterhalskrebs bei Frauen und Brustkrebs. Sie sind reine Östrogenüberschusserkrankungen. Das ist heute bekannt und wissenschaftlich sehr gut fundiert.
Okay, und Sie beschreiben ja auch im Buch, dass eigentlich diese Krebsarten, wenn sie denn früh genug erkannt werden, Eierstockkrebs zum Beispiel, wunderbar, also eine Heilungsrate von 100% aufweist, sofern es frühzeitig diagnostiziert ist.
Absolut.
Werden denn diese Laborwerte für Frauen, wenn man zum Gynäkologen geht, wir Frauen machen das ja in der Regel sehr regelmäßig, wird das standardmäßig mit gecheckt, damit es eben nicht zu einer Erkrankung erst kommen muss, die man dann logischerweise feststellt?
Nein, in keinster Weise.
Okay.
Ja, stattdessen wird Mammographie verkauft.
Okay. Wie nennt sich dieser Wert?
Ich glaube, das ist der CA125.
Genau. Das ist also für alle Frauen, die da interessiert sind.
Es gibt mehrere verschiedene Tumormarker, die man messen kann, alle paar Jahre. Man könnte sich damit einige Mammografien auch sparen. Mhm. Ja, da gibt es ein eigenes Thema in dem Buch. Wollen wir jetzt nicht drauf näher eingehen. Aber tatsächlich ist relativ viel zu vermeiden in der Prävention. Das wird aber von den Kassen tatsächlich nicht übernommen.
Mhm. Aber das Mammografie-Screening wird ja sehr beworben, ne?
Ist ja, selbstverständlich.
Ist das nicht auch etwas, man sagt doch immer, damit man möglichst ausschließen kann, dass Frauen da Probleme, Tumore entwickeln, oder? Deswegen wird das doch gemacht, oder?
Naja, ich habe ja auch eine tolle Ärztin zitiert in meinem Buch, die auch klipp und klar gesagt hat in einer tollen Fernsehsendung, naja, nehmen Sie mal eine Frau, vorausgesetzt, sie hätte Brustkrebs und es kommt eine Mammographie, quetschen Sie mal diese Brust zwischen zwei Platten und bestrahlen Sie auch noch. Mhm. Dann streut der Tumor.
Also eigentlich das Gegenteil ist der Fall?
Das kann sehr oft passieren. Extrem ist, Sie können es im Buch nachlesen, wie hoch die Fehlerrate ist beim Mammographie-Screening. Es gibt unendlich viele Frauen, die bekommen Chemotherapie und hatten gar keinen Brustkrebs.
Das waren, glaube ich, über 600 Frauen von, oh Gott, ich weiß jetzt auch nicht mehr, von wie viel, 10.000 getesteten?
Ja,
oder
das ist irre. Schon eine enorme hohe Zahl. Ja, das ist wohl wirklich wahr. Und überlegen Sie mal, warum haben die Menschen heute zu viel Östrogen und zu wenig von diesem Krebsschutzhormon Progesteron? Das ist ganz einfach zu beantworten.
Ja, bitte. Was ist der Grund?
Nehmen wir mal an, Sie sind jetzt schwanger im ersten Monat, Sie erfahren das und freuen sich riesig mit Ihrem Partner auf den Kleinen oder das Kleine, oder die Kleine besser gesagt, gehen zum Arzt und dann sagt er Ihnen immer zwei Sachen. Dann sagt er, Frau Lampe, passen Sie die ersten 3 Monate auf, nehmen Sie sich ein bisschen raus, haben Sie nicht viel Stress, damit das Baby nicht gefährdet wird, der Fötus.
Ja.
Und das ist eine Aussage, die ist wunderbar. Mhm. Aber warum ist das so? Es geht ganz einfach. Die Gebärmutter, beziehungsweise die Plazenta, ist erst ab dem 1. Tag des 4. Monats, so ungefähr, in der Lage, ausreichend Progesteron herzustellen. Mhm. Also in den ersten 3 Monaten ist die Frau, also es ist der Fötus, auf den Progesteronwert von der Mutter angewiesen.
Okay, der sollte dann möglichst hoch sein, nehme ich an.
So, und jetzt schauen wir uns was an. Es gibt ein Stresshormon, das haben wir alle irgendwo schon mal gelesen, das heißt Cortisol. Mhm. Und jetzt schauen wir uns mal in der Kaskade an, ja. Was ist das Prähormon, also das Hormon, aus dem sich Cholesterin entwickelt? Und dann ist die Antwort Progesteron. Wenn wir also too much Stress haben, haben wir zu wenig Progesteron, weil alles in die Kaskade Cortisol geschoben wird, um den Stress zu bewältigen. Dann fehlt es aber für unseren Fötus. Und deswegen können Abgänge passieren. In den ersten 3 Monaten, weil zu wenig Progesteron da ist. Ich habe meiner Frau in den ersten 3 Monaten bioidentisches Progesteron gegeben. Die hatte die schönste Schwangerschaft der Welt.
Mhm, okay.
Da hat sie auch keine Übelkeit gehabt, keinen Heißhunger auf irgendwas.
Das scheint ja eigentlich, das kriegt man so verkauft, als sei das ganz normal.
Das sind Progesteronmangelsymptome. Mhm. 80% aller Migräne bei Frauen kriegen sie mit bioidentischem Progesteron weg. Das ist meine Erfahrung.
Okay. Können Sie vielleicht noch mal aufklären, was ist denn der wesentliche Unterschied zwischen künstlichen Hormonen, warum sollte man die nicht nehmen, und bioidentischen Hormonen? Was bedeutet das?
Sie sind von der chemischen Formel nicht identisch. Das bedeutet schlussfolgernd, dass sie abgebaut werden müssen im Körper, diese Stoffe, die nicht richtig gleich sind, und Nebenwirkungen erzeugen. Ganz simpel. Bioidentische Hormone hingegen sind nicht aus Pferdeurin hergestellt, richtiger Studen, sondern werden aus zum Beispiel Jamswurzeln aus Pflanzen hergestellt und sind baugleich mit dem körpereigenen Stoff. Das heißt, sie haben keine Nebenwirkungen schlicht und ergreifend.
Weil der Körper es als ganz natürlich erkennt. Okay. Aber gibt es vielleicht auch Risiken insofern, dass wenn man dieses Hormon dann zu viel zuführt oder so, dass der Körper dann weniger selbstständig herstellt? Ist das ein Risiko, was besteht?
Ja, da stellt sich natürlich die Frage, warum dann jetzt auch speziell in schulmedizinischen Kreisen von vielen bei den Frauen nicht regelmäßig die Hormonspiegel gemessen werden. Und zwar nicht im Blut, weil das zahlt ja die Kasse, sondern im Speichel. Denn im Blut finden wir nur die sogenannten gebundenen Hormone.
Okay.
Und im gefilterten Blut, da finden wir die freien Hormone. Und das sind die, die rezeptorwirksam sind. Das macht doch Sinn, genau die zu messen.
Okay, das gefilterte Blut ist der Speichel.
So könnte man das bezeichnen, genau.
Okay.
Und darin messen wir praktisch dann die aktiv wirksamen freien Hormone. Und das ist zuverlässig. Das heißt, bevor ich auf eine Dosierung mit einem Patienten gehe, machen wir natürlich vorher diesen Speicheltest. Und nach 3 Monaten auch noch mal zur Kontrolle, ob die Dosierung gut war, ob die Werte wieder besser sind, ob sie stabil sind. Ich kann Ihnen eins versichern. Man sollte als junge, dynamische Frau, die empfängnisfähig ist, ein Verhältnis haben von einem Anteil Östrogen zu rund 80 bis 100 Anteilen Progesteron. Wenn Sie also, was weiß ich, bei Östrogen eine 1 hätten, müsste dann beim Progesteron der Wert 80 bis 100 irgendwo stehen. Das, was ich in der Regel messe bei meinen Patienten, ist ein Anteil Östrogen und ungefähr 5 bis 10 Anteile Progesteron.
Okay.
So massiv weicht es ab. Und da sind auch die Medikamente unter anderem schuld, die die Damen heute oft schon mit 12 und 13 kriegen.
Die Antibabypille.
Zum Beispiel.
Wie ist da Ihre Erfahrung? Ist das alles unproblematisch für die Frauen, wenn die das schlucken? Was ist Ihre Praxiserfahrung?
Ich sag's mal so. Es gibt sogar ganz viele, die kriegen empfohlen, die Pille durchzunehmen, weil sie Beschwerden haben.
Genau, also das ist mir auch bekannt.
Wissen, was das
Probleme
bedeutet?
Mit der Haut, soll man die Pille nehmen?
Genau, bei Akne zum Beispiel auch, weil dann der Testosteronspiegel runtergedrückt wird durch die Östrogene und die Gestagene. Was passiert aber wirklich? Wenn ich die Pille durchnehme, dann simuliere ich einen postmenopausalen Zustand, eine Frau nach den Wechseljahren. In diesen hormonellen Zustand werden junge Damen, junge Frauen und Jugendliche versetzt. Das bringt den kompletten Körper durcheinander. Und dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn die Damen dann mit 30 beim Arzt sitzen mit massiven Schilddrüsenproblemen oder mit Burnout, weil das hängt alles zusammen.
Und das sind ja sehr, sehr häufig Frauen, die von solchen Autoimmunerkrankungen wie Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion betroffen sind.
Ne? Bei Schilddrüse.
Ich glaube auch generell Autoimmunerkrankungen, habe ich mal gelesen, 80% sind eigentlich Frauen betroffen und 20% Männer.
Also, Wahnsinn, gell?
Ja, da könnte man wirklich annehmen, dass diese sehr frühe Medikamenteneinnahme, wie Sie es nennen, der Antibabypille, da einen großen Anteil vielleicht mit hat. Also,
ich zitiere mal einen Satz aus dem Buch, in dem ich geschrieben habe. Viele Frauenärzte geben den Frauen so lange Östrogene, bis sie Brustkrebs bekommen, um dann Antiöstrogene zu verabreichen. Sinn verstanden? Ich nicht.
ja, Menschen.
Wir produzieren selbst die Erkrankung, um dann wieder dagegen zu behandeln. Ja? Ich sage jetzt, die Patienten kommen in die Praxis, füllen den Erstanamnesebogen aus und bei Medikamenten steht nichts drin. Und dann ist die allererste Frage, die ich dann stelle, nehmen Sie die Pille? Ja, warum steht es nicht drin? Ja, wie ist das ein Medikament?
Also es kommt ganz oft, es wird so als allgemein Verständnis verankert, ne? Sondern ist doch ganz selbstverständlich.
Ja.
Doch nur positiv.
Wie man täglich Brot.
Ja, die Sexualität der Frau kann frei bestimmt werden. Also es ist eigentlich sehr positiv besetzt. Ja. Zumindest lange gewesen. Ich habe jetzt schon den Eindruck, dass sich da auch in der jüngeren Generation ein bisschen was ändert. Ich hoffe
Absolut.
Es zumindest, dass
Absolut.
Die da auch
immer mehr junge Frauen.
Ja, kritischeren Umgang mit haben. Ne?
Ja.
Okay, die Pille. Gut, vielleicht noch mal auf das Cortisol zu sprechen kommen, weil das ja auch für so viele Erkrankungen zentral ist. Können Sie uns ein bisschen was über das Cortisol erklären? Warum ist es so elementar für alles?
Wir haben uns kurz vorher drüber unterhalten, Frau Lampe, und zwar, ich habe mal gelesen, das fand ich ganz spannend, dass ein Mensch, der im Mittelalter gelebt hat, in seinem ganzen Leben nicht so viele Entscheidungen treffen musste, wie wir heute an einem einzigen Tag. Das ist irre, wie der Mensch heute leisten muss, ja, auch hier oben. Und was wir produzieren müssen, was wir umsetzen müssen, das ist eine wahnsinnige Leistung. Und dann wundern wir uns, wenn es irgendwann in die Hose geht. Und dafür ist unter anderem Cortisol zuständig. Das ist das Stresshormon, das klassische. Da kann man ein Cortisolprofil erstellen lassen. Das ist auch ein normaler Speicheltest. Da macht man dann, was weiß ich, morgens um 8, um 12, um 4, um 8 abends und vorm Schlafengehen gibt man dann mal eine Speichelprobe ab, schickt das in das Labor und dann bekommt man so ein Profil erstellt. Und es ist erschreckend, was da manchmal rauskommt, also ganz oft sogar. Nämlich, dass diese Kurve nicht so ist, wie sie sein sollte. Sie sollte morgens hochgehen, dass wir Leistung bringen können über den Tag und dann fällt die langsam Richtung abends ab. Bei vielen Patienten ist es entweder so, dass die Kurve gar nicht mehr richtig hochgeht, oder dass sie zwar hochgeht, aber zu früh abfällt. Das heißt, wir sind zu früh ausgepowert. Wir haben unsere Batterien leer gemacht. Aber trotzdem machen wir weiter. Das ist wie, als wenn ich mit 180 die Autobahn langfahre. Die Motorlampe leuchtet rot auf. Ich hole mir aus meinem Verbandskasten schnell ein Pflaster raus, klebe es über die Lampe und ich fahre mit 180 weiter. Wir wissen, wo das hinführt. Deswegen ist es auch in der Eigenverantwortung jedes einzelnen Menschen, nicht in der des Arztes oder des Heilpraktikers oder des Mediziners, Selbstverantwortung auch zu übernehmen. Wenn wir heute gesund bleiben wollen, muss wirklich jeder auch so ein bisschen sich selbst damit beschäftigen und seine Hausaufgaben machen. Und wir haben heute, entgegen vor 40, 50 Jahren, wunderbare Möglichkeiten, Literatur, das Internet und viele andere Sachen, um uns zu erkundigen. Das ist was Positives.
Ja, Stress scheint wirklich ein enormen Umfang darzustellen, was Krankheiten angeht. Sie zitieren auch den Dr. Mark Hyman, Hausarzt und Autor der New York Times. Der sagt, 95% aller Krankheiten seien durch Stress verursacht oder verschlimmert. Schätzen Sie das ähnlich ein?
Ja. Es gibt in der Praxis von mir ein Gerät, das nennt sich Herzratenvariabilitätstest. Langes Wort, HRV. Da geht es darum, dass der Patient einen Brustkurton hat, wie so im Fitnessstudio. Und dann messen wir nur 6 Minuten einfach den Patienten, so wie wir hier sitzen, wenn wir reden. Und dann machen wir eine Gegenmessung. Und zwar liegt er auf einer Liege und der atmet einen ganz bestimmten Rhythmus. 4 Sekunden ein und 6 Sekunden aus. Und dann machen wir, das ist die zweite Messung, jeweils 6 Minuten. Es ist irre, was dabei rauskommt. Wie unsere Atmung, wenn die gesteuert von uns wird, das komplette vegetative Nervensystem entspannt. Thema Cortisol. Wir haben 2 Nerven. Das ist der Sympathikus, also der Stressnerv. Der ist immer aktiv bei uns, wenn wir funktionieren müssen. Und wir haben den Parasympathikus, den Entspannungsnerv. Wenn also jetzt so ein Steinzeitjäger, so ein Löwenzahntiger um die Ecke gehen sieht oder ein Mammut, ja, dann heißt fressen oder gefressen werden. Dann haben wir erstmal den Sympathikus aktiv, den Stress- und Kampfmodus.
Das ist ja auch sinnvoll.
Genau, aber beim Stress- und Kampfmodus werden die Libido ausgeschaltet, die Verdauung, das Immunsystem, Blutdruck erhöht sich. So, das haben wir heute auch. Ärger mit Chef, Ärger mit Frau oder Mann. Die Kinder nerven angeblich mal wieder, weil wir eh überfordert sind.
Das Handy bimmelt die ganze Zeit.
Dabei sind es einfach nur Kinder, das Handy bimmelt die ganze Zeit. Wir sind immer always on. So, aber wenn der Löwenzahntiger erledigt wurde, sitzt dann der Steinzeitjäger mit einem Weizenbier hoffentlich abends am Grill und hat ein Stück Fleisch auf der Pfanne. Und dann entspannt er und dann chillt der erstmal. Mhm. Und das nennen wir dann den Parasympathikus. Da werden die Verdauung angeregt, die Immunsystem funktioniert wieder richtig, die Regeneration des Körpers funktioniert. Und das fehlt uns aber heute. Wir sind zu wenig in der Regeneration unseres Körpers. Und diese beiden Nerven können wir messen, und zwar mit diesem Test. Und dann sehen wir an Balkengrafiken exakt, wie hoch der Stresspegel und der Entspannungspegel ist. Und ich kann Ihnen sagen, 80% von den Patienten, die sagen, oh ja, ich fühle mich doch wohl bei Ihnen, sitze gegenüber, wir unterhalten uns, ist der Stress hier und die Entspannung hier. Und wenn die 6 Minuten geatmet haben, passiert das. Tatsächlich.
Okay.
Bei ganz, ganz vielen. Das ist echt klasse. Außer, wenn Medikamente im Spiel sind, tatsächlich wird es schwierig.
Okay.
Dann funktioniert dieser Mechanismus nicht mehr ganz richtig. Ja? Aber wir sehen, wir haben ganz einfache Instrumente. Und ich sage, guck mal, jetzt hast du die Atemtherapie gelernt. Jetzt kannst du nach Hause gehen zu meinem Patienten. Das kannst du in der Toilette, wenn du möchtest, in der Küche, im Auto, an der Ampel, überall anwenden, wo du willst, ohne dass du Therapiebesuche brauchst. Oder mal bei einem 20-minütigen Waldspaziergang in der völligen Stille. Wir brauchen einfach diese Regeneration heute, die wir kaum noch haben. Vor allem jetzt wie hier in Berlin, es ist eine Großstadt.
Ja.
Es fällt einem schwer, wirklich mal in die Stille zu kommen. Ich habe es gerade gesagt, als wir hier rein sind, ich finde die Stille hier wunderbar.
Ja.
Im Studio. Das genieße ich richtig.
Der perfekte Ort, um mal zu meditieren.
Ja. Einfach mal, ja. Meditieren klingt mir so spirituell für viele. Ja, einfach mal zu sich finden.
Ja.
In die Ruhe kommen.
Ja, man kann ja selbst beim Meditieren Stress haben, ne?
Ja.
Wenn man das wieder als,
Challenge
sieht. Genau.
Ja.
Also das ist unser Organismus braucht das offensichtlich extrem. Das ist nicht eine Entscheidung, ach ja, ein bisschen Freizeit vielleicht mal haben, sondern wirklich, wenn wir gesund bleiben wollen, müssen wir diese Regeneration ja selbstständig in die Hand nehmen, ne?
Also ja, wir sind unser eigener Heiler im Grunde genommen. Die Nebenniere ist genau das, Diabetes kennen wir. Dann wissen wir genau, ja, da ist irgendwann viel zu viel Zucker ausgeschüttet worden und das Insulin muss immer arbeiten und dann geht dann die Bauchspeicheldrüse in die Knie. Sie kann nicht mehr. Und genau das macht die Nebenniere auch. Ich nenne es immer die Diabetes der Nebenniere. Weil die feuert ohne Ende über Jahre hinweg Cortisol ins System und dann sagt die irgendwann, ey, ich bin so müde, ich kann jetzt nicht mehr. Und dann auf einmal produziert sie zu wenig. Dann haben wir diese Insuffizienz, die Sie am Anfang erwähnt haben.
Insulininsuffizienz? Oder?
In dem Fall ist es dann eine Nebenniereninsuffizienz.
Ja, okay.
Perfekt.
Ja.
Genau. Ja.
Okay.
Und da kann es passieren, mir ging das auch so, wenn du dann mal runterkommst, gehst du durch den Wald und dann passiert mir das auf einmal auch, dass ich umfalle oder anfange zu schwanken. Das sind dann so Zeichen der Nebenniereninsuffizienz, die einem ganz klar sagen, Bremse.
Okay.
Ja, Zwangsbremse.
Okay, genau. Sie haben auch ein amerikanisches Sprichwort in dem Buch, was ich, finde ich, das gut zusammenfasst. Und zwar lautet das, love it, change it or leave it.
Genial.
Also liebe es, verändere es oder verlasse das Ganze. Also wenn jeder sich mal für seine eigenen Problemherde diese drei Möglichkeiten aufhält, dann könnte man da, glaube ich, einiges zum Besseren in seinem eigenen Leben verrichten.
Manchmal ist es wirklich so einfach. Ich meine, wenn ich einen wahnsinnig spirituellen, liebevollen, kreativen Menschen nehme, der eigentlich sich als Bildhauer, Künstler oder was weiß ich, Tänzer auch gerne beschäftigen müsste, um glücklich zu sein, aber als Lagerarbeiter in irgendeiner Fabrik arbeitet, sowas führt halt auch zu einem Burnout oder einer Depression. Es ist nicht seine Bestimmung. Und wir müssen einfach, oder wir sollten in uns reinhören und sagen, was ist denn mein Ding? Wo fühle ich mich denn wohl? Ich meine, wir haben ja heute freie Berufswahl. Und auch ich habe noch mit über 40 meinen Beruf gewechselt.
Mhm.
Ja?
Es ist möglich.
Ja, auf jeden Fall.
Ja? Okay, ich würde gerne noch zum nächsten Thema kommen, und zwar Giftstoffe, Umwelthormone. Wie sieht das aus in unseren Kosmetikprodukten? Was ist da so der aktuelle Stand?
Kosmetik ist grundlegend alles andere als gesund heute. Es gibt natürlich gewisse Naturkosmetikprodukte, die sehr gut sind, ohne Namen jetzt hier zu nennen, aber grundlegende Kosmetik, wie wir sie in den Regalen der Drogeriemärkte finden, ist pures Gift.
Es sei denn, es ist Naturkosmetik, oder? Da
gibt's auch, genau.
Gibt es auch, aber
auch relativ gute Sachen. Ich empfehle zum Beispiel eine App, die heißt CodeCheck. Die kann sich jeder auf sein Handy laden.
Ja.
Und dann können Sie einfach den Code, diesen
Barcode.
Ja, den Barcode scannen. Dann bekommen Sie angezeigt, was da drin ist.
Mhm.
Und ich kann Ihnen verraten, wenn Sie von gewissen Herstellern zum Beispiel, die Standards sind, Kindersonnencreme kaufen, am besten Sonnenschutzfaktor 30 und 50, da steht klipp und klar drin, extrem hormonell wirksame Stoffe, die verursachen Krebs.
Wahnsinn.
Und wir wundern uns über Kinder. Leukämie bei Kindern und, ja, über Hautkrebs, der dann wohl eher von dem Mittel, das ich mir auf die Haut schmiere, verursacht wird, als von der Sonne an sich. Ich meine, Sonne und Wasser sind Lebensspender.
Ja.
Das sollten wir immer noch bedenken.
Mhm.
Und nicht unsere Feinde.
Ja, das wird häufig so.
Von daher, Kosmetik ist tatsächlich ein ganz problematischer Bereich. Oder in vielen Kosmetikas ist es zum Beispiel so, bei allen Make-ups für Frauen haben wir einen Sonnenschutzfaktor. Meistens um die 15.
Ja, soll ja gut gegen Falten sein, kriegen wir mal erzählt.
Punkt 1, Faltenglättung. Oftmals ist Kaolin drin, zum Beispiel, oder ähnliche Stoffe. Gemahlenes Porzellan und so weiter. Das verstopft die Poren. Die Haut kann nicht mehr atmen, wird schneller alt. Aber durch dieses Abdecken der Poren wirkt sie erstmal glatter. Das ist kontraproduktiv. Oder Sonnenschutzfaktor 15. Ab 7 nimmt die Haut kein Vitamin D mehr auf. Wir verhindern für das bisschen Fläche, das noch da ist, ja, hier, manchmal noch ein bisschen hier, verhindern wir bei dem Rest, der noch frei ist, auch schon die Aufnahme von Vitamin D. Auch ein ganz essentielles Hormon. Vitamin D ist kein Vitamin, es ist ein Hormon eigentlich.
Ja, komisch, dass es so heißt.
Thema Hormone, genau. Ja. Also das ist sehr bedenklich und wir sollten wirklich darauf achten, nicht nur was wir zu uns nehmen, sondern was wir auf uns drauf schmieren.
Ja, also genau, diese App, CodeCheck kann man empfehlen und auch ToxFox.
ToxFox gibt es auch, genau.
ToxFox, wenn man sich da mal ein bisschen kundig machen möchte. Okay, laut einer Meta-Analyse der Harvard-Universität geht man davon aus, dass an rund 80% aller Brust- und Prostatakrebserkrankungen die Kuhmilch mitverantwortlich ist, konnte ich in Ihrem Buch lesen.
Ja.
Was ist denn das Problem, bitteschön, an dieser so toll kalziumhaltigen weißen Flüssigkeit?
Wir wissen aus wissenschaftlichen Studien, dass zum Thema Kalzium sie dem Körper mehr Kalzium entzieht durch die Phosphate, als die sie uns gibt. Punkt 1.
Okay, ist Phosphat aber ganz natürlich in der Kuhmilch drin oder in diesen ganzen Industrieprodukten? Wir reden wahrscheinlich von der Kuhmilch aus dem Supermarkt, ne?
Ich drück's mal so aus. Wenn Sie eine Kuhmilch homogenisieren und pasteurisieren und einem kleinen Kälbchen zu trinken geben, wird es nicht mehr lange leben. Also so gesund ist das.
Okay.
Kuhmilch, wo ist das Problem? Wenn wir jetzt uns mal angucken, wir sagen ja immer alle so haben wir gelernt in der modernen Gesellschaft, Proteine, Proteinshakes, Proteinriegel, überall Proteine. Ich habe noch keinen Menschen gesehen, der einen Proteinmangel hat. Also nicht in der westlichen Gesellschaft. So, und dann gucke ich mal die Kuhmilch an. Die hat, glaube ich, um die 3 bis 4 Gramm Protein pro 100 Gramm oder 100 Milliliter Kuhmilsch. Bei Katzenmilch ist es, glaube ich, schon 8 Gramm. Und der Mensch nur 1 Gramm. Wir haben nur 1% in der Muttermilch Proteine. Und gucken Sie sich mal an, wie schnell und wie wunderschön das Leben entsteht und dieses Baby so groß und gesund bleibt. Von 1 Gramm. A, hat die Kuhmilch zu viel Proteine. Mehr als die. Also es gibt kein Tier der Welt, das die Milch eines anderen Tieres trinkt. Also wenn wir eigentlich Milch trinken müssten, auch so komisch wie es klingt, müssten wir normale menschliche Muttermilch trinken. Die wäre wahrscheinlich noch gut und verträglich.
Ja.
Aber die Vorstellung gefällt uns natürlich nicht.
Ja.
Aber. Kuhmilch, es ist ein anderes Lebewesen und wir haben Wachstumsfaktoren, die nicht für den Menschen gut sind. IGF-1, IGF-2, mTOR-C, es gibt verschiedene Namen. Und diese Wachstumsfaktoren, die helfen den Kälbchen groß zu werden. Aber beim Menschen wirken die Wachstumsfaktoren auch.
Okay.
Aber wir sind doch schon erwachsen. Was wächst denn da? Was
Tumore?
Für ein Wachstum wird gefördert? Das wissen wir heute, ja. Genau.
Und es gibt ja Studien dazu, ne? Das ist nicht irgendeine Behauptung,
das ist auch in der
sondern
Wissenschaft
weltweit.
Bekannt. Aber nicht gewünscht, weil es, wie war das, in Kiel war da mal, habe ich gehört, ein Kongress. Da war auch die Industrie anwesend von der Milchindustrie. Und dann hieß es nach der Präsentation der Studie, ja, aber das können wir ja nicht an die große Glocke hängen, weil es stehen ja Arbeitsplätze auf dem Spiel. Das ist dann die offizielle Begründung.
Deswegen gefährdet man die Gesundheit.
Die Leute könnten ja auch vielleicht in der Industrie arbeiten, die dann Pflanzenmilch herstellt. Mhm. Hafermilch, Mandelmilch. Ja. Ist da auch ein schöner Gedanke.
Ja, das stimmt.
Abgesehen davon, dass ich der Meinung bin, dass diese Tiere auch sehr viel Leid ertragen. Und wir auch kollektiv Leid erzeugen, wenn ich die Tierhaltung mir ansehe. Mhm. Ich war gerade vor 2 Wochen bei meinem Sohn, bei einem guten Freund, der ist 3 Jahre jung. Und wir haben auf dem Demeterhof verbracht einen halben Tag. Traktor gefahren und so weiter mit dem Kleinen. Und die machen natürlich auch Milchstellende her. Aber wie ich mir gesehen habe, wie die Tiere dort leben, ihre Hörner behalten dürfen, eigentlich in der freien Natur sind und nicht in Boxen gehalten werden. Und es ist wunderbar anzusehen. Das kann ich mir vorstellen. Und ein Glas Milch, das frisch aus der Kuh kommt und gefiltert wird und gekühlt am gleichen Tag zu trinken, das ist mit Sicherheit auch nicht schädlich.
Ja.
Aber das, was wir heute industriell daraus gemacht haben, das ist völlig denaturiert.
Nur noch eine weiße Flüssigkeit mit viel Schaden offensichtlich. Ein weiterer Stoff, ein Umwelthormon, das viel Schaden anrichtet, ist das Bisphenol A. Hat man auch schon häufiger mal gehört, BPA,
genau.
Ne, wird seit den 60er Jahren in der Industrie verwendet, um Plastik noch härter zu machen. Welche Auswirkungen hat das BPA laut Studienlage auf unseren Körper?
Onkologie, da landen wir am Ende, wenn es nicht gut geht. Wir wissen es heute. Wir haben, ich glaube, wenn ich in meinen Patientenkreisen rumfrage, dann wissen die das auch so. Ja, habe ich schon von gehört, aber irgendwie nehmen wir es teilweise nicht richtig ernst.
Ist doch in jedem, eigentlich in fast jeder Plastikflasche, wenn man sich ein Wasser an der Tanke holt, dann ist das in der Regel ja wahrscheinlich auch mit BPA. Sofern es nicht draufsteht, dass es nicht BPA drin ist.
Quasi. Es gibt BPA-freie Gefäße, die man kaufen kann natürlich, die auch wie Kunststoff aussehen. Aber Gott, was ist da vielleicht noch anderes drin, was wir nicht wissen? Ich bin immer noch für Naturstoffe, ich bin für Glas, ich bin für Keramik, ich bin für Holz. Mhm. Ja, da wissen wir, das sind unbedenkliche Naturstoffe, die sind auch wieder verwertbar. Da führen wir der Natur auch was zurück, da machen wir nichts falsch. Ja? Wir wissen ja, abgesehen davon, dass Kunststoff ja auch diese Bisphenole enthalten, das nächste Problem haben, dass sie ja auch nicht richtig abbaubar sind in der Natur. Mhm. Wir haben ja eine Plastikinsel mittlerweile im Pazifik, glaube ich, das so groß ist für Europa.
Ja.
Das ist schon ein bisschen irre, wenn wir da bedenken, was wir da machen. Rein vom Umweltfaktor her. Aber tatsächlich ist es so, dass wir auch dieses Mikroplastik heute haben in Kosmetika, in Duschgels, in Shampoos, die wieder ins Grundwasser geraten und die wir über das Wasser wieder trinken und in den Körper aufnehmen. Die reichen sich in den Organen an. Mhm. Also wir können uns schon so ein bisschen ausmalen. Ich will jetzt kein Horrorszenario kreieren. Ich möchte nur ein Bewusstsein schaffen, weil wir können es ja umgehen. Wir haben die Chance zu sagen, nein, ich boykottiere Plastikprodukte. Auch bei unseren Kindern zu Hause machen wir es so. Wenn möglich, Holzspielzeuge, Naturstoffe, die kann man auch noch in 100 Jahren verwenden.
Ja, uns da eigentlich eher der Natur anpassen.
Hat auch ein ganz anderes Gefühl. Es fasst sich ganz anders an wie Plastik. Mhm. So richtiges Holz oder Naturstoffe.
Ja.
Das und Feuerwehrauto geht ja halt schlecht, ne? Mal anders, aber ansonsten.
Okay, ja, ein weiterer Stoff, mit dem Sie sich auch im Buch intensiv beschäftigen, ist das Quecksilber. Mhm. Wo kommt denn das überhaupt noch vor? Also sind wir davon noch täglich betroffen von Quecksilber oder wie sieht das aus?
Spannend, wir reden vom giftigsten, toxischsten, nicht radioaktiven Metall der Erde. Mhm. Und überlegen Sie sich mal, wie viele Menschen heute noch Amalgamplomben im Mund tragen.
Jede Menge, ne?
Unfassbar. Mhm. Professor Lohrscheider hat dazu eine Studie gemacht. Das Bild habe ich in meiner Praxis, das zeige ich gerne meinen Patienten. Mhm. Der hat ein Schaf genommen, hat dem Schaf Amalgamplomben gesetzt. Aber nur für so 6-8 Wochen war das. Mhm. Und hat es dann wieder rausgenommen. Dieses Amalgam war aber radioaktiv markiert, damit man es in einer Scintigraphie sieht.
Ja.
Und dann hat man nach diesen 8 Wochen die Scintigraphie gemacht und geguckt, hat sich das Quecksilber tatsächlich im Körper verteilt? Der komplette Magen-Darm-Trakt, Niere, Leber, alles verseucht mit Quecksilber.
Durch 8 Wochen Amalgamplomben
tragen. Überlegen Sie sich mal, wie viele Jahre wir das in uns tragen. Durch Abrasionen, durch säurehaltige Lebensmittel und, was da alles abgelöst wird. Ich messe es aber auch. Wir können es ja heute messen mit Spektralfotometrie.
Mit was?
Wir haben Spektralfotometrie.
Okay, was ist das?
Das sind Messgeräte, die auf Lichtbasis arbeiten. Die können Schwermetalle im Zellgewebe feststellen. Da können wir den Quecksilber halt messen. Wir wissen es.
Okay.
Und bei meinen Patienten, die viel Amalgamplomben haben, da brauche ich gar nicht fragen, ob sie Amalgam im Mund haben. Ich sehe es schon. Und dann sage ich, wie viel haben sie denn? Ja? Man sieht es wirklich. Und überlegen Sie sich mal, Quecksilber hat eine Halbwertzeit. Also baut sich um die Hälfte ab von über 20 Jahren. Und dann brauchst du noch mal 20, um davon die Hälfte zu werden, also ein Viertel vom Original.
Okay?
Es gibt natürlich heute Therapien, die können das ausleiten. Okay?
Das ist die gute Nachricht.
Ja.
In Deutschland ist Quecksilber also weiterhin ja erlaubt. Ne? Der Zahnarzt arbeitet heutzutage immer noch mit Amalgam, glaube ich. Ne? Ich glaube, das
teilweise
ist sogar das Einzige, was als Kassenleistung übernommen wird.
Ich glaube, Kunststoff geht noch so ein bisschen und sowas. Da bin ich jetzt nicht so im Bilde. Aber es darf tatsächlich noch eingebaut werden. Es gibt sehr viele Länder, in denen es ist verboten.
Das fand ich auch eine interessante Info. Ne? In Schweden, in Russland, da scheinen die Länder deutlich fortschrittlicher mit diesem Stoff zu sein, in dem der verboten ist.
Ja.
In Deutschland sind die Behörden da noch nicht so weit.
Macht auch die Schilddrüse kaputt. Quecksilber, das Thema Schilddrüse auch wieder. Ja, und es ist ein sogenannter Hormondisruptor, nennt man das. Das heißt, er zerstört Hormone im Körper und verhindert die Verstoffwechselung von Hormonen.
Wahnsinn.
Ja, also es hat wirklich weitreichende Folgen. Heute ist es auch drin in Tiefseefischen, Thunfisch, Lachs. Lachs weniger, da ist eher anderes drin, aber Tiefseefische vor allen Dingen, wie Thunfisch. Da sollte man ein bisschen aufpassen. Ja.
Wird das noch in Impfungen, in Impfstoffen auch verwendet? Oder? Nee, das war das Aluminium, ne? Nicht Quecksilber.
Beides. Es gibt dieses Thiomersal, glaube ich, heißt das, das in Impfungen noch verwendet wird zum Teil, richtig?
Okay.
Vor allem in Mehrfachimpfungen. Man könnte tatsächlich Einfachimpfungen impfen, wobei Impfung ja ein Thema für sich ist.
Ja
ob das. Und wenn ja, überhaupt, das haben wir dahingestellt. Aber wir könnten tatsächlich bei einer Dreifachimpfung sagen, zuerst den, dann den zweiten, dann den dritten. Dann braucht man nämlich keine Konservierungsadjuvantien, also auch kein Quecksilber mehr. Will man aber nicht, man will die dreifach verkaufen, warum auch immer. Und da muss Quecksilber rein. Und bei den Grippeimpfungen zum Beispiel hat man festgestellt, dass das Quecksilber dort 26.000-fach höher ist, als in der Lebensmittelindustrie erlaubt.
Bei den Grippeimpfungen? Okay.
Gab es einen ganz interessanten Bericht, überlegt man sich das mal. Und vor allen Dingen, man nimmt es ja auch nicht oral ein, sondern man bekommt es ja an den Muskel gespritzt. Das geht direkt in die Blutbahn. Also der Körper hat gar keine Chance mehr, das abzufangen teilweise.
Okay.
Ja? Oder auszuleiten über den Magen-Darm-Trakt.
Gut, wenn man jetzt die Sendung sieht und wissen möchte, bin ich irgendwie belastet mit Schwermetallen oder mit Quecksilber, per Bluttest das nachzuweisen, ist das nicht so zuverlässig, ne?
Nein, wenn zu viele Schwermetalle im Blut wären, würden wir nicht mehr lange stehen können. Das heißt, der Körper versucht, diese Giftstoffe irgendwo abzulagern. Das ist auch gut so, aus der Blutbahn raus. Und meistens geht es dann ins Fettgewebe.
Bindegewebe, ne?
Bindegewebe, Fettgewebe, genau, da werden Giftstoffe abgelagert.
Ist das vielleicht ein Grund, weshalb Frauen oft so Probleme haben mit ihrem Bindegewebe?
Tatsächlich auch.
Okay.
Je mehr Gifte ich zu mir nehme, desto mehr Schutzschicht muss der Körper bilden, um das kompensieren zu können. Ich erlebe das, wenn dann Frauen oftmals massiv abnehmen, in kurzer Zeit. Die haben richtige Entgiftungserscheinungen oder Vergiftungserscheinungen. Weil die Gifte sind noch im Bindegewebe gelagert, die nehmen massiv ab und dann wissen die Toxine nicht mehr wohin.
Okay.
Also, bevor man massiv abnimmt, sollte man darüber nachdenken, vielleicht erstmal das Bindegewebe zu entgiften.
Okay, das würde mich jetzt noch interessieren, wie man, wenn man feststellt, man hat eine Schwermetallbelastung und ist da vergiftet, weil es zu viel ist. Wie geht man dann vor? Was gibt es für Möglichkeiten, das auszuleiten, sicher auszuleiten?
Wie hat Kneipp so schön gesagt, die Natur ist die beste Medizin. Es gibt tatsächlich sehr viele wirksame Pflanzenstoffe. Ja, und die in Spagyrik, nennt man das, aufgearbeitet sind. Also Tropfen, die man einfach nimmt, die tatsächlich gezielt darauf abgestimmt sind. Die Tropfen Nummer 1 zum Beispiel sind für das Bindegewebe zu entgiften, Leber, Niere und Lymphe, also die Ausleitungsorgane zu stärken. Andere wiederum sind darauf konzipiert, Schwermetalle zu entgiften. Ich gebe ein Beispiel. Nehmen wir, jetzt habe ich den Namen vergessen. Von dem Gewürz.
Kurkuma?
Kurkuma war es nicht.
Koriander?
Ja, danke. Ach, mir lag es auf der Zunge. Nehmen wir Koriander. Koriander hat die Fähigkeit, tatsächlich die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden und Schwermetalle, siehe Amalgamplomben, rauszuholen. Nein, zu lösen. Sagen wir zu lösen. dann esse ich viel Koriander. Mhm. Und dann wundere ich mich, dass ich noch mehr Symptome habe und mir es noch schlechter geht. Weil Koriander kann Schwermetalle lösen, aber nicht binden.
Okay.
Na, dann käme sowas dazu wie Bärlauch, schwefelhaltige Lebensmittel. Mhm. Ja, Spargel ist auch gut, sehr schwefelhaltig. Okay. Zwiebeln, Knoblauch. Mhm. Ja, Zeolit, all diese Geschichten, die binden dann zum Beispiel, oder Chlorella, die binden dann das Gift. Also man macht dann eine Mixtur aus zum Beispiel Koriander und Bärlauch und Chlorella. Mhm. Dann hat man den Effekt lösen und binden über den Magen-Darm-Trakt. Die zweite Möglichkeit, die es gibt, die ich bei starken Vergiftungen gerne mache, bei Parkinson habe ich das ganz oft immer, dass immer Schwermetalle mit im Spiel sind, bei allen Parkinson-Erkrankten. Und die bekommen dann zum Beispiel auch eine Chelattherapie.
Das habe ich auch schon öfter gehört. Was ist das eigentlich?
Das ist eine Infusionstherapie.
Okay.
Das ist ganz simpel, es sind auch Stoffe drin, die genau wie diese Naturstoffe, wie das Koriander, diese Gifte binden können. Das nennt man Chelate.
Okay.
Ich glaube, Chelate heißt auf Deutsch was wie Krebsschere. Also die können die so einfangen.
Okay.
Und halten die fest.
Mhm.
Und dann werden die in dem Fall aber über die Niere ausgeschwemmt.
Mhm.
Und intravenös geht es halt effektiver, schneller und besser.
Ja, weil oftmals ist der Magen-Darm-Trakt ja schon in überlastet. Der Disbalance. Ne?
Mhm.
Okay.
Und dafür ist die Chelattherapie zum Beispiel genial. Sie war auch bis in die 80er Jahre Leitlinie, also schulmedizinisch bezahlt.
Ehrlich?
Okay. Wurde aber nicht gemacht, um zu entgiften, sondern um Arteriosklerose loszuwerden.
Aha.
Weil was die Chelattherapie gleichzeitig macht, ist, sie pustet die Arterien frei.
Toll.
Da gibt es Studien drüber, die ganz klar zeigen, Patienten hat man genommen, ich glaube 500 Stück, die sollten die Beine abgenommen bekommen.
Mhm.
Und dann hat man einfach 20 Chelattherapien gemacht und die konnten alle ihre Beine behalten.
Wahnsinn.
Mhm. Und die Arterien waren frei. Das ist Heilung, weil sie wieder frei gemacht werden. Nicht wie diese ganzen Bypässe.
Ja.
Es wird, das, wird die Ursache nicht behoben und Jahre später muss er zum nächsten gehen.
Mhm.
Aber es steckt halt Hunderttausende von Geld in der Operation drin letztlich.
Ja.
So eine Chelattherapie kostet ja nicht die Welt.
Mhm.
Ja,
das was sind, mögen Sie sagen, was das so ungefähr der Kostenrahmen?
Also je nach Therapeut würde ich sagen, wenn es eine gute Mischung ist zwischen 150 und 200 Euro für eine Infusion, wenn man da jetzt gut entgiften will und es gibt keine Zeitspanne, die man festlegen muss, dann kommt eine ältere Dame, die in Rente ist, sagt sich, ach wissen Sie, ich kann mir nicht so viel leisten, ich komme dann alle 2 Monate mal für eine Infusion vorbei und dann hat die praktisch dann schon 6 Stück in einem Jahr gemacht und dann ist die nach 2 Jahren vollständig entgiftet. Mhm. Das ist doch mal ein Weg.
Ja.
Ja, und es ist finanzierbar als Beispiel.
Mhm.
Ja. Ja, wir haben Wege.
Ja. Das klingt wirklich so, ja. Oder ist auch in Ihrem Buch ja alles super nachzulesen, weil Sie wirklich alles auch mit Studien untermauern. Ne? Das ist nicht irgendwo hergeholt, sondern das ist wissenschaftlich fundiert, was Sie da zusammengetragen haben. Ja, angesichts dieser ganzen Dinge, die wir hier besprochen haben, würden Sie in unserem Land oder vielleicht auch kann man sagen in der westlichen Zivilisation noch von einem Gesundheitssystem sprechen?
Da lehnt man sich immer aus dem Fenster ein bisschen.
Ja, ne? Das
angreifbar.
Dürfen Sie hier auch.
Ich weiß, aber nein. Also aus Überzeugung in keiner Weise mehr.
Hm.
Es gab sogar mal im Deutschen Ärzteblatt vor einigen Jahren, ich habe es tatsächlich so groß an meiner Wand, an der Praxis hängen, einen Artikel, den ich mit Edding-Gelb markiert habe, in groß kopiert und zack an die Wand, in dem klipp und klar im Deutschen Ärzteblatt stand, das Ziel muss es sein, die Menschen von schulmedizinischen Medikamenten abhängig zu machen, damit Ärzte gut und gerne davon leben können. Also das Ziel ist es immer nur, wir wissen es, der neue Prophet heute heißt Geld.
Hm.
Ja, das ist heute die Macht auf der ganzen Welt und es geht immer nur um dieses eine
Krankenhäuser
Thema.
Krankenhäuser müssen ja auch ihre Wirtschaftlichkeit beweisen. Ne?
Überlegen Sie mal, früher in Krankenhäusern hat noch gezählt, dass ein Patient gesund hinten rauspurzelt.
Hm.
Heute geht es darum, dass am Monats- oder am Jahresende die Aktionäre ihre Dividenden kriegen. Krankenhäuser sind privatisiert worden.
Hm.
Das ist für mich der völlig falsche Weg. Gesundheit an Gesundheitssystemen, die staatlich oder regierungsgesteuert sind, sollte niemals Geld verdient werden.
Mhm.
Und sie sollten auch staatlich sein.
Ja.
Denn es geht um den Menschen.
Mhm.
Und wenn es darum geht, wie viel Implantate ich verkaufe im Monat, wir wissen doch, wenn Knieprothesen verkauft werden, dass die Hersteller denen sagen, du musst pro Monat so und so viel verkaufen, sonst kriegst du die Lizenz entzogen. Wenn die ihnen sagen, sie müssen 50 Prothesen pro Monat einbauen und sie kommen am 30. Januar rein und die haben erst 49, ist doch klar, was passiert.
Mhm.
Ne? mit leichten Knieproblemen. Da wird nicht versucht, auf Konservativmethoden zu arbeiten. Ja, da muss der 50. halt eingebaut werden. Mhm. Und wir haben halt leider solch ein Gesundheitssystem. Was ich auch anprangere, ist, ich erlebe es in der Praxis, weil in der Naturheilkunde kommt ein Kassenpatient zu mir, genauso wie ein Privatpatient, genauso wie jemand, der beihilfeberechtigt ist, nennt sich das. Das sind die Beamten.
Okay.
Okay? So, und dann sehe ich, dass beihilfeberechtigte Beamte oder Privatpatienten, die einen Naturheilkunde-Zusatz haben, wirklich alles bezahlt kriegen. Und der gesetzliche Patient ist absolute dritte Klasse. Mhm. Und muss alles aus eigener Tasche zahlen. Das darf und kann in einem gesunden Gesundheitssystem niemals vorkommen.
Ja.
Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Völkerrecht habe ich gerade zitiert. Mhm. Ja? Und die Landesverfassung. Mhm. Und so gehört es sich auch. Ja? Das ist für mich ganz entscheidend. Wir sind alle gleich. Wir sind alle Brüder und Schwestern.
Ja.
Also sollten wir auch alle die gleichen Möglichkeiten haben.
Ja.
Das haben wir aber heute nicht.
Mhm. Herr Reinhardt, vielleicht zum Schluss, wenn jetzt Menschen diese Sendung sehen, die sind vielleicht krank und sind klassisch beim Arzt im weißen Kittel, der schulmedizinisch sozialisiert ist oder auch beim klassischen Schulmediziner eben in den Händen. Was würden Sie dem raten? Was sollte der machen?
Glaube nichts, hinterfrage alles, auch mich gerne. Mhm. Wir wissen doch, 3 Ärzte, 4 Meinungen. Und letztlich zählt eins, und das ist auch bei der Onkologie, sage ich das jedem meiner Patienten. Das, was sie tun, das muss sich für sie gut anfühlen. Das Bauchgefühl. Mhm. Da gibt es eine ganz interessante Geschichte. Kennen Sie das Naturrecht? Das Naturrecht hilft uns, die richtigen Entscheidungen im Leben zu treffen. Das ist genial. Mhm. Die erste Frage, die wir uns stellen sollten bei allem, was wir tun im Naturrecht, ist, mache ich diese Aktion aus Liebe oder aus Angst? Mhm. Wenn also jemand kommt und sagt, wir müssen ihr Kind impfen lassen, dann sollte man fragen, mache ich das aus Liebe zu meinem Kind oder aus Angst? Erste Frage. Die zweite Stufe ist, die zur Handlung führt im Kopf, nämlich, mache ich das aus Wissen oder aus, Sie nennen es Ignoranz beim Naturrecht? Das heißt, habe ich mich erkundigt? Habe ich hinterfragt? Handele ich aus Wissen oder nur, weil mir es irgendjemand sagt? Die dritte Stufe, das ist hochspannend, ist nämlich die, was für ein Bauchgefühl erzeugt es im Menschen selbst. Erzeugt es ein Gefühl von Souveränität oder von Verwirrung? Mhm. Allein die 3 Stufen reichen schon aus, um alle Fragen zu beantworten, die wichtig für uns sind. Liebe Angst, Wissen Ignoranz, Souveränität Verwirrung. Sie glauben ja gar nicht, wie viele Menschen verwirrt sind. Kein gutes Bauchgefühl haben und aus Angst handeln. Mhm. Und dann wissen wir, dann können wir uns mal fragen, ist das der richtige Weg für mich? Mhm. Eigentlich nein. Es muss immer aus Liebe geschehen oder aus Liebe zu unserem Körper, aus was auch immer. Es muss immer aus Wissen geschehen. Hinterfragen, einlesen, Buch lesen, muss ja nicht unbedingt das sein. Und es muss mir ein gutes Gefühl geben.
Aha.
Weil wir wissen auch, dass die Seele ja auch heilt. Dass unsere Einstellung, unsere Haltung, die Energie, die wir in etwas hineingeben, auch Heilung verursacht.
Mhm.
Weil das Göttliche ist in jedem von uns. Wir haben alle diese Fähigkeit, uns selbst zu heilen. Dafür gibt es Millionen von Beispielen der Spontanremission, der Spontanheilung. Das ist nichts Fremdes. Wir haben alle schon davon gelesen, ja, von diesen Effekten. Wir können die nutzen für uns. Aber ein Mensch, der in Angst ist, das haben wir gerade hier, Corona. Was wird mit den Menschen gemacht? Sie werden in Angst gehalten. Sie werden handlungsunfähig gemacht. Wir können keine Entscheidungen treffen, weil Liebe ist der Feind von Angst, nicht Hass. Hass ist nur ein anderer Aggregatzustand von Liebe. Deswegen kann ja auch aus Liebe Hass und aus Hass Liebe werden. Aber Angst ist der wahre Feind. Und das ist ganz wichtig.
Herr Reinhardt, ich finde, das sind die perfekten Abschlussworte.
Ehrlich?
Ein schönes Plädoyer, wo die Reise hingehen sollte. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihren Besuch und für Ihre wertvolle Arbeit.
Ich habe mich zu bedanken für die Einladung. Es war ganz toll bei Ihnen. Vielen Dank.